für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
Servus und herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger am letzten Wochenende im April. Unsere Themen diese Woche: heiße Quellen für müde Beine auf dem Bäderradweg vom Allgäu zum Bodensee.
Wenn man gern andere Radler sieht und mit denen radelt, dann muss man die Bodensee-Rundfahrt machen. Ja, der ist niemals einsam auf der Radstrecke.
Die steinerne Stadt in der Fränkischen Alb. Eine Wanderung durch den Grottenseer Forst.
Die steinerne Stadt hat ihren Namen nicht ohne Grund. Also es ist wirklich ein Felsgebilde von diversen Formationen, die den Eindruck einer Stadt erwecken.
Außerdem Nachhaltigkeit am Berg. Zu Besuch in einer Reparaturwerkstatt für Rucksäcke.
Wenn man mit dem Schieber da immer ums Eck versucht zu kommen, dann reibt das die Innenseite von dem Schieber hier innen diese Naht auf.
Mein Name ist Sebastian Nachbar, schön, dass Sie dabei sind. Mehr Winter als Frühling, so war das Wetter in der vergangenen Woche in Bayern. Manche haben vielleicht noch mal den Schnee genossen, immerhin boten die geschlossenen Skipisten richtig gute Turnverhältnisse. Andere haben die Zeit vielleicht für die Fahrradpflege genutzt, denn wenn es jetzt endlich wieder wärmer wird, beginnt die Saison für Radtouren. Zum Beispiel rund um den Bodensee. Dort verläuft nämlich eine der meist frequentierten Radrouten in Europa. Mehr als eine Viertelmillion Menschen radelt pro Jahr um den See herum. Weniger bekannt und offiziell leider auch nicht mehr gepflegt ist der Bäderradweg. Das ist die Radroute der Schwäbischen Bäderstraße. Über 250 Kilometer lang hat dieser Radweg einst 9 Kurorte zwischen Überlingen am Bodensee und Bad Wörishofen im Allgäu verbunden. Thomas Reichert hat sich in die umgekehrte Richtung aufgemacht und ist vom Allgäu zum Bodensee geradelt.
Wenn man gern andere Radler sieht und mit denen radelt, dann muss man die Bodensee-Rundfahrt machen. Ratsam. Ja, der ist niemals einsam auf der Radstrecke.
Das gibt uns Siegfried suffisant mit auf den Weg, am kühlen Kneippbecken bei Lautrach. Nur gut, dass wir zum und nicht um den Bodensee radeln wollen. Nur wenige Stunden vorher sind wir in Günzach im Ostallgäu aus dem Zug gestiegen. Heute wollen wir über Bad Grönenbach nach Bad Wurzach und orientieren uns dabei am ehemaligen Bäderradweg. Bis zu seiner Einstellung 2023 hat dieser Radweg 9 Kurorte zwischen dem Allgäu und dem Bodensee verbunden. Da die Marketingkooperation Schwäbische Bäderstraße mittlerweile in den wohlverdienten Ruhestand ging, wurde auch das Projekt Bäder Radweg eingestellt. Tagsüber durchs knallgelbe Löwenzahnmeer radeln und dann abends in der Therme entspannen. Das klingt in unseren Ohren aber noch immer nach einer idealen Kombination. Auch wenn die Beschilderung längst abgebaut ist, in den einschlägigen Portalen im Internet findet sich die Route weiterhin. An unserem Tagesziel, im Wurzacher Ried, genießen wir die Abendstimmung und die mitgebrachte Pizza. Am nächsten Tag machen wir uns von Bad Wurzach weiter auf in Richtung Bodensee. Der Radweg ist gut angelegt, folgt der Topografie der Landschaft und vermeidet dabei stramme Steigungen. Wahrscheinlich, weil er zu einer Zeit entstanden ist, als nur wenige Fahrräder einen Elektromotor hatten. Er verläuft überwiegend auf idyllischen Nebenstraßen sowie Feld- und Radwegen. Rennradfahrer werden hier allerdings kaum glücklich, denn ein Teil des Weges ist Schotterpiste. Ziel unserer heutigen Etappe ist Bad Buchau, ein kleines Städtchen mit einer reichen Geschichte. Einen ganz besonderen Teil dieser Historie hat Charlotte Meyenberger recherchiert.
Es gab hier in Buchau eine große jüdische Gemeinde, 600 Jahre fast. Und ich habe vor über 30, fast 35 Jahren angefangen, mich mit dieser Geschichte zu beschäftigen und versuche halt die Erinnerung an diese große Gemeinde wachzuhalten. Und seit 2010 gibt es hier diesen Gedenkraum und da stellen wir diese letzten Reste dieser jüdischen Gemeinde aus und es gibt regelmäßig Führungen. Also so versuche ich einfach, die Geschichte hier wachzuhalten.
Als Dank für ihre Erinnerungsarbeit wurde in Israel ein Baum gepflanzt, was Charlotte Meinberger sehr berührt hat. Unser Sonntag endet aber nicht hier, sondern wieder am bzw. im Wasser. Denn der Bäderradweg macht seinem Namen alle Ehre und bietet die Qual der Wahl. Fast jeder Kurort hat eine Therme mit Heilwasser und Sauna, eine einladender als die andere. Nach der Entspannung am Abend beginnt der nächste Morgen mit einem Schock. Zum Glück keinem Allergischen. Eine Wespe hat sich bei einer in unserer Gruppe im Radtrikot verfangen und wild um sich gestochen. Das zwingt uns zu Zwischenstopps in der Apotheke und in der Eisdiele in Bad Saulgau. Auf vielen Dächern der malerischen Fachwerkhäuser brüten hier Störche. Über 90 sollen es im letzten Jahr gewesen sein. Aber die großen Klappervögel sind nicht bei allen beliebt. Haben sie doch ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, wie uns die freundliche Buchhändlerin am Marktplatz erzählt.
Unsere Störche hier sind sehr selbstbewusst. Die benutzen die Gehwege und die Zebrastreifen und bewegen sich hier sehr frei in der Stadt. Sind allerdings oft auch sehr nervig, weil sehr laut und machen sehr viel Dreck.
Ein wenig genervt sind auch wir an diesem dritten Tag unserer Radtour. Nicht nur wegen des Insektenstichs. Die Motivation ist nicht mehr ganz so hoch wie an den ersten beiden Tagen. Aber frei nach Labras Banda, davon kommt schon der Bodensee, der tut der Hintern bloß nur halb so weh. Und endlich, nach insgesamt über 220 Kilometern im Sattel, erreichen wir in Uldingen das Ziel unserer Radtour. Direkt neben den berühmten Pfahlbauten erfrischen wir unsere müden Beine im eiskalten See und genießen dabei den Blick auf die noch verschneiten Vorarlberger Gipfel in der Ferne. Jetzt haben wir uns aber eine große Portion Maultaschen verdient. Am vierten und letzten Tag auf dem Bäderradweg geht es dann nur noch flach und mit Rückenwind am Wasser entlang bis Lindau und von dort mit dem Zug nach Hause.
Eine Alternative zum Auto. Damit startete das Projekt Bergbus im Jahr 2021. Ein Bus, der von München aus die Bergregionen ansteuert, die nicht gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen sind. Das Pilotprojekt hat sich bewährt und wird gut angenommen. Auch in diesem Sommer wird der Bergbus daher von München aus wieder fahren, und zwar von Pfingsten bis Ende Oktober. Neu in diesem Jahr, der Bergbus ist jetzt Teil des MVV-Netzes. Das heißt, auch das 49-Euro-Ticket ist im Bergbus gültig und es gibt sogar WLAN im Bus. Die Linie 996 Bergbus verkehrt ab Samstag, den 18. Mai, nach Pfronten im Ostallgäu und weiter zur Wieskirche im Landkreis Weilheim-Schongau. Die Linie 396 fährt ab Samstag, den 25. Mai, in Richtung Bayerischzell, Leitzachtal, Ursprungpass und weiter nach Thiersee in Tirol. So viel zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Von den Alpen geht's jetzt nach Franken. Die steinerne Stadt, die gibt's nicht nur am berühmten Sellerjoch in den Dolomiten, sondern auch in der Fränkischen Alb. An der Grenze zwischen Mittelfranken und der Oberpfalz liegen dort imposante Felsen im Wald verstreut, und zwar im Grottenseer Forst. Es ist ein bekanntes und beliebtes Sportklettergebiet, in dem auch der bekannte deutsche Kletterer Wolfgang Güllich seine Spuren hinterlassen hat. Uli Nicola hat eine Runde durch diese malerische Landschaft gedreht und hat dabei viele begeisterte Menschen getroffen.
Wunderschön. Wir sind jedes Jahr ein paar Mal hier. Ja, weil es uns gut gefällt, mit dem Zug gut erreichbar von Neuhaus. Eine wunderschöne Runde.
Sehr schöne Felsen, tolle Aussicht. Und dann hat man noch einen Biergarten unten. Also es ist echt eine tolle Wanderung, perfekt erreichbar. Schön zum Wandern, toller Wald, viele Buchenwälder auch hier. Schon sehr toll.
Ob Wiederholungstäter oder Neuling, der karstkundliche Rundweg durch den Grottenseer Forst begeistert Wanderer, Kletterer und Naturliebhaber gleichermaßen. Auch Andreas Schmidt vom Fränkischen Albverein ist dort wegen der vielen faszinierenden Felsformationen gerne unterwegs.
Es ist halt der typische Kalkstein, der hier vorherrschend ist. Also wir sind ja im Endeffekt auf dem Meeresboden. Früher war das alles überflutetes Gebirge und es hat sich, nachdem das Urmeer verschwunden ist, haben sich diese Auswaschungen ergeben. Und das sind jetzt im Endeffekt die Reste von alten Korallenriffen, die den Meeresboden geschmückt hatten.
Versteinerte Schwammriffe sowie zahlreiche Pilzfelsen der sogenannten steinernen Stadt liegen auf der rund 12 Kilometer langen Wanderung. Es sind mächtige, von Klüften unterteilte Felsen inmitten eines lichten Buchenwaldes.
Die steinerne Stadt hat ihren Namen nicht ohne Grund. Also es ist wirklich ein Felsgebilde von diversen Formationen, die den Eindruck einer Stadt erwecken. Und es sind deutlich über 50 Felsen, 20 davon sind bekletterbar. Und es ist ja auch Klettergeschichte geschrieben worden mit dem Waldkopf. Mit der Aktion Direkt ist die erste Kletterroute im glatten 11. Grad 1991 von Wolfgang Güllich etabliert worden.
Der Grottenseer Forst ist in der Kletterszene beliebt. An den Felsen sind eigentlich fast immer Kletterer anzutreffen, die ihre Echsen einhängen.
Das ist der spitze Turm in der steinernen Stadt.
Und welcher Schwierigkeitsgrad ist das?
Das müsste eine 7 sein. Geht schon. Ist alles relativ frisch saniert. Schaut zumindest so aus. Also da kann man sich schon drauf verlassen.
Während die Kletterer die Felsen erkunden, laufen die Wandernden über den schmalen Pfad, der mitten durch die steinerne Stadt führt. Besonders markant sind zwei Brüder, also zwei mächtige, gegenüberstehende Felsen, durch die man hindurchgehen kann. Der gesamte Rundweg ist gut ausgeschildert und mit einem grünen Punkt markiert. Das ist dem Fränkischen Albverein wichtig, denn
Wanderwege bündeln ja im Endeffekt auch den Besucherstrom und sind gelebter Naturschutz. Die steinerne Stadt ist natürlich hervorragend ans Wanderwegenetz angebunden. Vor allem der karstkundliche Wanderpfad geht durch ab Neuhaus, der prädestiniert dafür ist, die steinerne Stadt auf ihm zu entdecken.
Dieser Rundweg wird vor allem auch an den Wochenenden wirklich gut angenommen.
Wir sind ganz beeindruckt. Es ist fast wie ein Elbsandsteingebirge. Sehr viele Felsformationen, aber wie die genau heißen, es ist so viel, dass man sich das alles nicht merkt. Aber sehr schön, wirklich empfehlenswert. Also uns gefällt es gut.
Ich finde es ganz toll. Wege sind schön, gute Markierungen eigentlich. Gut hier.
Entweder am Anfang oder am Ende der Rundwanderung kann man die Maximiliansgrotte besichtigen. Sie ist eine der größten Höhlen in der Fränkischen Alb und verläuft auf mehreren Ebenen.
Dann haben wir hier den nächsten Bereich der Grotte, die sogenannte Adlergrotte. Aus dem Grund, weil wir den Adler kennen können. Hier ist der rechte Flügel, der linke Flügel, der Schwanz, der Körper und der Kopf. Dann haben wir noch zwei Eulen. Eule Nummer 1, Eule Nummer 2. Dann das Schwarzarmgestein ist auch nicht in dem Sinne natürlich entstanden, sondern es war auch der Mensch. Und zwar sind das alles Ruß- und Karbidbrand von Fackeln und Karbidlampen. Lasst euch Zeit, guckt euch alles an und dann gehen wir weiter.
Grottenführer Justin Wohlert kennt sich in dem verzweigten Höhlensystem bestens aus und deutet immer wieder auf die unterschiedlichsten Tropfsteine. Manche sehen aus wie die sieben Zwerge oder das Schloss Neuschwanstein. Ein Glanzpunkt ist der Eisberg, Deutschlands größter Tropfstein, 6 Meter hoch und 3 Meter breit.
Ist das alles von selber entstanden? Da hat keiner nachgeholfen?
Da hat keiner nachgeholfen. Nein, es ist alles durchs Wasser entstanden hauptsächlich und später kam dann eben noch die Tropfsteinbildung.
Und ja. Bei den Orgelpfeifen, die Stalagmit und Stalaktiten, die wachsen immer noch weiter?
Also in die Breite ja, Höhe und Tiefe geht nicht mehr. Also zusammengewachsene Stalaktiten und Stalagmiten heißen Stalagnat, wenn die Skulptur quasi zusammengewachsen ist.
Super schön. Also sehr faszinierend auch, was die Natur alles mit sich selber machen kann. Total interessant und auf jeden Fall ein Ausflug wert.
Nach der Höhlenbesichtigung bietet sich eine Einkehr im gegenüberliegenden Grottenhof an. In dem Gasthof gibt es nicht nur Brotzeiten und warme Speisen, sondern auch eine kulinarische Spezialität, den Grottenkäse. Heiko Lohner macht ihn aus regionaler Milch.
Wenn er dann so abgelüftet, abgetrocknet nach dem Salzbad ist, dann wird er kurz angeräuchert und dann kommt er in die Höhle. Und so nach einem Vierteljahr ist er dann fertig. Und das Gute ist eben die Luftfeuchtigkeit von so 80-85%. Was man jetzt tatsächlich auch die letzten Jahre gemerkt hat, dass zu wenig ist. Die trockenen Jahre, was auch in der Höhle eine geringere Luftfeuchtigkeit als normal.
Der Klimawandel wirkt sich also auch unterirdisch aus. Der Grottenkäse schmeckt trotzdem köstlich, je nach Wahl mit oder ohne Kümmel. Dazu frisch gebackenes Brot und die Stärkung nach einer schönen Wanderung ist perfekt.
Für die Brotzeit auf Tour, da braucht man eine Sache, die in fast allen Bergsportdisziplinen das wohl wichtigste Accessoire ist: der Rucksack. So unterschiedlich die Ausführungen, Formen und Größen mittlerweile sind, das Grundprinzip hat sich nicht verändert. Manche haben einen Rucksack für alles, manche haben zig verschiedene Modelle an der Wand hängen. Einen Bergrucksack für Tagestouren, einen größeren für Mehrtagestouren, einen kleinen zum Skifahren oder Langlaufen oder vielleicht noch einen für Skitouren und am Ende vielleicht sogar noch einen Lawinenrucksack. Was aber, wenn der Reißverschluss kaputt ist oder der Hüftgurt ausgerissen ist oder die Schnallen gebrochen sind? Die großen Ausrüstungsfirmen, die werben mittlerweile mit Nachhaltigkeit und bieten auch die Reparatur ihrer Markenrucksäcke an. Wer sich aber nicht an die Hersteller wenden will, der kann auch einfach in eine Reparaturwerkstatt gehen. So eine gibt es seit 3 Jahren in München. Angela Braun hat sie besucht.
Christine Schiller sitzt an einer alten Pfaff, eine Freiarm-Nähmaschine, über die sie den Rucksack einfach drüber stülpen kann. In ihrer Werkstatt im Münchner Westend hängen viele Rucksäcke an einem Kleiderständer. Auf dem großen Arbeitstisch liegen Fahrrad- und Fototaschen. Und aus den Regalen leuchten bunte Garnrollen. Daneben stapeln sich Schachteln mit Schnallen und Schließen. Die größte Schwachstelle beim Rucksack ist der Reißverschluss.
Wenn man mit dem Schieber da immer ums Eck versucht zu kommen, dann reibt das die Innenseite von dem Schieber hier innen diese Naht auf.
Der schwarze Ersatzreißverschluss, den die Schneiderin am häufigsten braucht, kommt von einer 100-Meter-Rolle.
Das ist eine zeitaufwendige Angelegenheit, vor allem das Raustrennen erst einmal. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Und Reinnähen auch, weil es gar nicht so einfach ist, weil es ja eine gebogene Naht ist und nicht eine gerade.
Rucksäcke sind oft viel mehr als nur ein Tragesystem.
Das kann entweder ein Rucksack sein, mit dem man tolle Sachen erlebt hat, dass jemand eine tolle Reise damit gemacht hat, eine Weltreise. Einen hatte ich mal, der war auf dem Elbrus mit seinem Rucksack und hat sich sehr gefreut, als ich ihn wieder reparieren konnte. Es kann aber auch sein, dass ein Rucksack ein Erbstück vom Vater ist.
Ihre Kunden kommen gern selber vorbei, erzählt Christine Schiller, auch wenn die großen Ausrüster inzwischen einen Reparaturservice anbieten. Was aber machen Rucksackbesitzer, wenn etwas kaputt geht?
Meistens gibt es dann irgendwann einen neuen.
Wenn was kaputt ist, probieren wir es entweder irgendwie selber zu überbrücken. Also eingeschickt haben wir noch nichts. Aber wir nutzen unsere Rucksäcke eigentlich immer sehr lange. Die halten Gott sei Dank immer ganz gut. Und ja, ich würde den reparieren lassen versuchen.
Meistens tue ich ihn weg und kann vernähen.
Zurück in die Werkstatt. Gerade ruft eine Frau aus Bremerhaven an.
Das habe ich versucht selber zu reparieren und dabei alles nur noch viel schlimmer gemacht.
Ja.
Und dann wollte ich fragen, ob Sie sowas reparieren können.
Muss ich mal anschauen?
Ja, ich kann Ihnen gerne ein Foto schicken.
Das ist eine gute Idee.
Sogar das Outdoor-Service-Team in Berlin hat mich hängen lassen.
Nicht nur Privatkunden melden sich in der Werkstatt. Auch bekannte Hersteller wie Black Diamond und Pieps aus Österreich schicken ihre Lawinenrucksäcke nach München, weil sie keinen eigenen Service haben.
Das kann sein, dass das Futter ausgerissen ist. Das kann sein, dass ein Reißverschluss kaputt ist. Das muss vielleicht nur ein ganz kleiner Reißverschluss sein. Nur der Reißverschluss, wo der Auslösemechanismus drin ist. Aber wenn man den nicht mehr zumachen kann, dann kommt da Schnee rein. Und dann kann man eigentlich diesen Auslösemechanismus nicht mehr richtig bedienen.
Junge und alte Wanderer kommen mit kaputten Tragesystemen zu Christine Schiller. Bergführer, die ihren Lieblingsrucksack richten lassen wollen und vor allem Studenten, für die es ganz normal ist, dass Rucksäcke repariert werden. Wer geschickt ist, probiert es einfach selber.
Sonst wird es halt irgendwie mit Draht, Kabelbinder oder irgendwie mal genäht, das haben wir auch schon gemacht, genäht, Schnallen ausgetauscht.
Ja, ich sage halt, was jetzt hier ist. Wenn jetzt irgendein Loch drin ist, dann schau ich, dass ich es flicken kann oder die Frau. Oder wenn ein Reißverschluss ist, dann bauen wir auch nein. Aber wenn er halt gar nicht mehr geht, wenn der Rämer gerissen ist oder sowas, dann kann man einfach nicht mehr richten.
Der bayerische Rucksackhersteller Deuter in Gersthofen bei Augsburg beobachtet eine deutliche Zunahme von Reparaturen seit etwa 5 Jahren und wirbt auf seiner Website mit Tipps zu Pflege und Reparatur. Auch Orthovox in Taufkirchen im Münchner Süden präsentiert Videos, was man selber reparieren kann. VD in Tettnang setzt schon lange auf Nachhaltigkeit. Die Unternehmensleiterin Antje von Dewitz betont den Einfluss, den die Kunden haben.
Also wir merken auch, dass eben unsere Schulung, Nachhaltigkeitsschulung extrem stark angenommen werden, weil die Konsumenten nachfragen. Und das ist zum einen natürlich klar, wenn ich jetzt konsumiere nachhaltig, dann habe ich natürlich den größten Impact. Aber schon allein, und das finde ich so spannend, schon allein das Nachfragen, quasi seine Stimme zu erheben im Sinne von, wie ist denn das hergestellt und wie können Sie denn sicherstellen? Und also kritisch seine Meinung kundzutun, das hilft schon.
Wenn Konsumenten aktiv werden, dann müssen die Hersteller reagieren. Das Bewusstsein ändert sich langsam. Zurück in der Rucksackwerkstatt. Die Schneiderin Christine Schiller hat noch einen einfachen Tipp, wenn der Reißverschluss klemmt.
Einfach mit dem Kerzenwachs den Reißverschluss ein bisschen einzureiben, weil dann die Reibung runtergeht und der Reißverschluss viel besser läuft.
Wenn der alte Rucksack dann wieder einsatzklar ist, dann kann sie starten. Die Sommersaison am Berg. Lange dauert's nicht mehr, dann machen auch die Hütten wieder auf. Vor allem dank der fleißigen Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte, die unermüdlich die Knödel drehen und Getränke verkaufen. Auch unser Gipfelmanni freut sich schon auf die kommenden Monate mit den Wirtsleuten.
Jetzt im Mai machen doch die meisten Hütten wieder auf, gell? Ich habe das Bedürfnis, am heutigen Samstag allen Hüttenwirten und Wirtinnen ein Dankeschön auszusprechen. Ja, ich finde, es ist kurz vor Beginn der Sommersaison genau der richtige Zeitpunkt dafür. Dankeschön für eure Arbeit, für euer Entgegenkommen, für eure Geduld. Ich weiß, ihr könntet alle ein Buch schreiben über eure Erlebnisse mit Gästen und mit den immer selben Fragen, die ihr so hört. Habt ihr Pommes? Kann ich mit Karte zahlen? Wann gibt's Frühstück? Wie schwer ist der Weg? Warum darf man nicht am Stammtisch sitzen? Es mag Ausnahmen geben, aber ich habe ehrlich gesagt fast nur nette Wirtsleute kennengelernt. Darf ich ein bisschen privat werden? Ich war mal in die Lechtaler Alpen auf der Ehenbichler Alm über Nacht. Am nächsten Tag suche ich nach dem Abstieg unten am Parkplatz vergeblich nach meinem Autoschlüssel. 3 Mal habe ich einen Rucksack durchsucht. Nix. Anruf auf der Alm. Da war der Schlüssel zwischen Matratze und Bettgestell. Selten habe ich mich so gefreut, dass es eine Schotterstraße gab. Thomas, der Wirt, war nach 20 Minuten mit seinem Auto da und hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt. Und ich habe ihn gedrückt. Auf der Wiener Neustädter Hütte, Westanstieg zur Zugspitze, war der frühere Wirt nach dem Frühstück so geduldig und hat einem Gast geholfen, der nicht gewusst hat, wie sein Klettersteigset funktioniert. Der hat ihm alles erklärt. Ein Engel am Berg. Und auf der Gindelalm, da stelle ich nach 2 Apfelschorle und einem hervorragenden Kaiserschmarrn fest, dass ich kein Geld dabei habe. Sicherheitshalber habe ich mir vor lauter Schreck erst einmal nur ein Radler bestellt, weil es war ja jetzt eh schon wurscht. Als ich der Chefin dann gebeichtet habe, dass ich meinen Geldbeutel nicht finde, hat sie ganz locker gesagt, naja, wirst schon mal wieder vorbeischauen, oder? Dann bringst du es heute andermal. Und ich habe die Wirtin nicht gekannt, gell? Als ich dann später zurück bin am Wanderparkplatz, sehe ich meinen Geldbeutel, wie er auf dem Autodach liegt. Da hatte ich ihn 3 Stunden vorher also versehentlich liegen gelassen und der war immer noch da. Natürlich habe ich meine Schulden später gut verzinst zurückgezahlt. Und noch ein letztes Beispiel. Erst wenige Wochen her auf der Farneshütte in den Dolomiten. Meine Freundin Gundi und ich kehren nach der Skitour in der Farneshütte ein. Suppe, Schorle, dann wollen wir wieder gehen. Da sagt der Hüttenwirt, der Mutschlechner Max, ich kenne euch doch, oder? Ja, sag mal, wir waren schon 2 Mal da, aber das ist schon lang her. Na, hat er gesagt, meckt's ein Schnapserl. Da ich in meinem Leben stets gut damit gefahren bin, eine solche Frage eines Hüttenwirts nie mit Nein zu beantworten, haben wir einen Schnapserl gekriegt. Und er sagt, und wenn ihr draufkommt, was das für einer ist, dann kriegt's nur einen. Wir nippen. Ich weiß nur, was es alles nicht ist. Und meine Freundin nippt nur einmal, schaut angestrengt und sagt plötzlich Heublume. Der Max Mutschlechner schaut erstaunt, sagt stimmt und schenkt nur 2 Ei. Wir haben uns super unterhalten und haben bei der Verabschiedung gesagt, dass das ein schönes Quiz war. Und meine Partnerin nenne ich seitdem übrigens manchmal Heublume. Ja, ich war beeindruckt. Aber das war jetzt feier Ausnahme, gell? Also man kann jetzt nicht auf jede Hütten gehen und sagen, ja, ich hätte gern, was weiß ich, Kaspers Knödel und bitte einmal Schnaps raten. Nein, das geht nicht. Liebe Wirtsleute, wo auch immer eure Hütten steht, danke für euch und auf eine schöne, harmonische und unfallfreie Sommersaison. Und für ein Quiz sind wir Bergsteiger immer zu haben.
Manfred Wöll war das, alias Gipfelmani. Damit sind wir am Ende von BR24 für Bergsteiger. Ich bin Sebastian Nachbar, sage Ciao und Servus und wünsche ein schönes Bergwochenende.